Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hallihallo, hier ist Nachholspiel, eure drei Guido Knops der Podcast-Szene. Nur viel geiler, aber nicht mit so schönen Frisuren, oder Olli?
Nur viel geiler. Bei dir kann ich es heute nicht sehen, du hast eine Mütze auf.
Stimmt, ich hab eine Kappe auf, ja.
Warst du beim Friseur? Ich hab's mir
vorhin. Ich war beim Friseur, ja. Ich kann das jetzt mal präsentieren.
Oh nee, setz die Mütze wieder auf. Alles gut.
Aber bei unserer Freundin.
Ja, genau.
Die hört uns manchmal, ne? Also wenn die das jetzt hört, dann gibt's.
Hallo Dani.
Die hört euch nur, weil du das immer reinmachst, wenn du beim Friseur bist.
Ja, Folge 62. Fußball ist Geschichte. Darum reden wir drüber. Heute genauso wie vergangene Woche. Vergangene Woche haben wir über den Büchsenwurf vom Bökelberg geredet. Ziemlich kuriose Folge. Heute wird's legendär. Wir haben ja in den vergangenen knapp 13 Monaten, 14, 15 Monaten, die es diesen Podcast schon gibt, ein paar Legendenfolgen eingestreut, unter anderem Matthäus, Beckenbauer, Pelé, Maradona. Und heute kümmern wir uns um einen, wenn nicht sogar den größten niederländischen Fußballer. Und das Ganze hat Mario heute mal vorbereitet. Mario, um wen geht's denn?
Ja, es geht um den Maradona, um den Pelé, um den, tja, um den Beckenbauer, was auch immer, um den Roger Federer der Niederlande.
Also Davy Klaassen.
So ist es, so ist es. Nein, es geht natürlich um König Johann, um Johann Cruyff. Wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, dass wir da eine Legendenfolge über ihn machen wollen. Die Frage ist natürlich völlig zu Recht, warum reden wir jetzt nicht an seinem Geburtstag oder an seinem Todestag über ihn? Das wäre ja eigentlich naheliegend, aber wir wollen ja auch über seinen großen Einfluss auf den heutigen Fußball reden und vor allem auch über seinen Einfluss auf den ganz großen eben FC Barcelona. Und das erste Spiel, das Cruyff für Barca gemacht hat, war eben am 28. Oktober 1973, also ziemlich genau vor 47 Jahren, wenn ich jetzt mich nicht gerade getäuscht habe.
Wann, wo, welche Jahreszahl?
73, das könnte hinhauen.
8, 3, ja. 7, ja,
ist ja gut. Das klingt gut. Und gut. Übrigens eine andere Sache noch, das wisst ihr ja, Cruyff hatte die legendäre Nummer 14 immer und als er die zum ersten Mal bei Ajax getragen hat, war es der 30. Oktober 1970, also vor 50 Jahren. Also irgendwie ist da doch einiges im Oktober passiert und es ist schon okay, wenn wir auch im Oktober über den großen König Johann sprechen, würde ich mal sagen. So, es ist natürlich eine Legendenfolge, Olli hat schon gesagt, über Johann Cruyff. Wir werden auch viele Stimmen dazu hören. Wir telefonieren gleich mit Erik Meyer, den kennen wir natürlich alle von Sky und seinen Taktikanalysen. Und gleich zu Beginn hören wir jetzt mal Peter Bosz, Trainer von Bayer Leverkusen, auch Holländer natürlich. Und um einfach mal zu verstehen, was Johann Cruyff so bedeutet, reichen schon die folgenden 23 Sekunden.
Dann war ich glaube, das war 18 Jahre, dann war Johann Cruyff aus Spanien wieder zurück nach Ajax gegangen. Da war ich Profispieler bei Vitesse, aber trotzdem habe ich eine Saisonkarte von Ajax gekauft, um nur Johann Cruyff wieder spielen zu sehen. Und dann war ich auf die Tribüne und der Mann war genial. Später war er Trainer und hat wirklich das holländische Fußball hat er geändert.
Was mich heute, also zum einen Peter Bosz, der auch ja für seinen Offensivfußball bekannt ist, schön, wenn man Menschen so schwärmen hört, über andere reden hört, in dem Fall eben Johann Cruyff. Aber was mich heute in dieser Folge besonders interessiert, der Spieler als auch der Trainer Cruyff. Also, dass man da vielleicht eine Abgrenzung macht, beziehungsweise war der Spieler Cruyff schon von seiner ganzen Art, wie er Spiele gelesen oder gestaltet hat, dann schon so der Trainer auf dem Platz oder hat er das quasi nochmal vergoldet dann später an der Seitenlinie?
Es gibt ja so ein paar Spielern, zum Beispiel Matthias Sammer war ja auch so einer, dem man immer gesagt hat, er sei irgendwie die rechte Hand des Trainers und da hat man schon ganz früh gemerkt, dass er in Richtung Trainer oder Sportdirektor oder so gehen könnte. Vielleicht war es ja bei Cruyff auch, das wird uns Mario bestimmt noch erzählen. Ich finde halt Wahnsinn, wie Peter Bosz dann halt als junger Fußballprofi, also er war ja selber schon aktiv, und dass er sich trotzdem eine Dauerkarte geholt hat, nur ja, um Ajax zuzusehen, also nur um ihm irgendwie zu sehen, also nur um Johann Cruyff ja, zu sehen. Ja, verrückt.
Ich will auch mal ganz schnell einwerfen, ich bin ja an der niederländischen Grenze groß geworden und also Niederländer sind per se einfach alle unfassbar freundliche Menschen, Cool vor allem. Und ich
komisch, dass es so nah an der Grenze dann nicht der Fall ist.
Ja, ja. Aber ich muss sagen, also immer wenn man Niederländer reden hört, das hat immer etwas ganz Sympathisches.
Ja, niedliches, sympathisch, ne?
Also wenn sie Niederländisch-Deutsch sprechen, so.
Ja, 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 genau.
Aber was ich so interessant finde, da stecken schon, echt, es waren nur knapp 20 Sekunden, aber da stecken schon so viele Dinge drin, über die wir jetzt gleich noch reden werden in den nächsten Minuten. Also seine Karriere als Spieler natürlich, seine Verdienste als Trainer. Und ja, Olli hat schon gesagt, diese verrückte Geschichte, dass er sich als Fußballprofi eine Dauerkarte gekauft hat von einem anderen Verein, um den großen Johann Cruyff spielen zu sehen. Also wirklich tolle Geschichte, auch finde ich, sympathischer Mann. Peter Bosch hat er übrigens im Sportschau-Club erzählt, die Geschichte müssen wir noch dazu sagen. Und nachher gibt's noch ein bisschen mehr von ihm dazu. Aber jetzt tauchen wir mal ein in die Geschichte eben von Johann Cruyff. Ein ganz besonderer Mensch und auch, wenn wir das nicht so wissen, weil wir zu jung dafür sind, aber sehr speziell und auch ein eigener Mensch. Das werden wir alles demnächst in den nächsten Minuten rausfinden. Also wir springen jetzt mal kurz nach Amsterdam. Ins Jahr 1947, 25. April, da wurde er geboren. So viel schon mal zu den Fakten. Jetzt wird's sportlich. Mit 17 Jahren hat er sein Debüt gegeben für Ajax, also sehr, sehr jung. Auch für heutige Verhältnisse noch sehr jung. Mhm. Und für damalige Verhältnisse war bei ihm schon auffallend, wie wahnsinnig schnell er ist. Also nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Rasen. Das war eigentlich komisch, denn er war eine, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine Bohnenstange. Also er hat knapp 60 Kilo gewogen. Also wirklich ein Strich in der Landschaft, in der niederländischen. Aber er war eben im Kopf immer irgendwie einen Schritt weiter und auch auf dem Rasen einen Schritt schneller als der Rest des Feldes sozusagen. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir uns das jetzt schon mal merken. Das wird nachher auch noch wichtig. Dann wurde ein Mann Ajax-Trainer, der auch eine Legende ist. Und das ist Rinus Michels.
Den kenn ich.
Kennen wir alle. Vom Namen zumindest, vom Namen. Aber die beiden hängen wirklich da ganz tief zusammen in der Materie, denn Michels hat gesagt, Junge, du musst kräftiger werden, du musst Waldläufe machen, du musst ins Fitnessstudio, wir müssen dich ein bisschen aufpäppeln, aber wenn das klappt, dann spielst du immer. Also es war so ein bisschen wie, als ich es gelesen habe.
So ein bisschen Vater-Sohn auch.
Ja, und ein bisschen Van Gaal Müller, der gesagt hat, oh ja, Müller spielt immer. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, weil eigentlich war es so, Rinus Michels hat gesagt, also Junge, wenn du fit bist, du kannst spielen bei Ajax. Und so hat das dann natürlich auch funktioniert. Cruyff hat dann immer gespielt, wenn er fit war unter Michels. Auch wenn er ganz, ganz schmächtig war am Anfang und wenn er wahnsinnig viel geraucht hat. Das ist auch so eine Geschichte. Wir müssen darüber eh noch sprechen, aber...
Habe ich im Vorfeld dann auch gelesen. Krass, dass der so... Also gut Kette auch geraucht, ne?
Ja, also...
Damals ging das scheinbar noch.
Es gibt Zahlen, scheinbar bis zu 80 Zigaretten am Tag. Und auch, wenn es keiner weiß, aber auch anscheinend in der Halbzeitpause.
Also, ja, ist ja nur konsequent. Ne?
Ja, also ich will nicht zu weit vorweggreifen.
Walter Frosch.
Ja, so ähnlich, ja, mit den Zigaretten im Stutzen. Ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber Cruyff hatte dann später auch einen Herzinfarkt und eine OP und hat dann aufgehört zu rauchen, Anfang der 90er. Aber da kommen wir später noch dazu. Allerdings hat er, muss man eben auch sagen, es gehört zu ihm, sehr, sehr viel geraucht, gerade am Anfang. Wie gesagt, er durfte dann immer spielen, das war das Gute, weiß nicht, wie es mit seiner Kondition so war, aber er war so viel besser als die anderen, dass das nicht besonders aufgefallen ist und er war halt so der klassische, ja, Olli, du hast vorhin schon gesagt, der Matthias Sammer, also so der Anführer, Matthias Sammer war eher so der Cruyff wahrscheinlich als andersrum.
Ja, aber, wahrscheinlich.
Aber er war ein Anführer nach innen und auch so ein bisschen ein, ja, wie sagt man, ein Lautsprecher nach außen vielleicht, weil er halt einfach so eine bestimmte Charaktereigenschaft hat, die man entweder wohlwollend mit Selbstvertrauen betiteln kann oder vielleicht auch mit Arroganz. Das ist ein schmaler Grat. Manchmal, so was ich jetzt rausgefunden habe, war er, glaube ich, auf der falschen Straßenseite unterwegs bei den beiden Sachen. Aber er hat halt einfach gewusst, wie gut er war. Und das hat er halt auch nicht, sagen wir mal, verstecken wollen, sondern der wollte schon auch, dass die Leute wissen, wie gut er eben ist. Ja, und den schmalen Grat, den hat er halt manchmal ein bisschen falsch rum ausgelegt. Aber er war ein wahnsinnig begnadeter Fußballer. Und jetzt, das wird euch vielleicht gefallen, ihr zwei Mathematiker, in England hat man ihn ehrfürchtig genannt, den Pythagoras des Fußballs. Den
das Pythagoras. Hört man auch nicht oft.
Weil er so gut...
Weil er sehr gut Winkel bewegen konnte. Ja, nee, weil er die Übersicht hatte und man halt bis heute, er konnte Pässe spielen mit einem Timing, mit einer Genauigkeit, wie man es eigentlich nicht kann und das hatte schon was Mathematisches, Geometrisches.
Ganz kurz, Olli, einmal getestet, weil du mich ja immer hier aufs Eis führst. Satz des Pythagoras?
A Quadrat mal B Quadrat gleich C Quadrat oder sowas?
Ich glaube A Quadrat plus B Quadrat, aber
ja, ich auch,
ganz
ja,
genau kann man es nicht sagen. Also plus, minus, aber wenn man, wenn wir schon dabei sind, man könnte sagen, eigentlich Michels Quadrat plus Rolf Quadrat war Erfolg im Quadrat.
Stimmt.
Ja, das war jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber gut, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, der hat ihn nicht nur spielen lassen, der Michels, sondern der Cruyff hat es auch zurückgezahlt und die sind wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden mit Ajax Amsterdam. 71, 72 und 73 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Dreimal in Folge. Wir haben auch vergangene Woche darüber gesprochen, Olli.
Stimmt.
Ja, ja. Zumindest über ein Jahr davon. Das war 71, nämlich 71, ja, genau.
Haben sie die bösen Nerazzurri, haben sie Inter Mailand besiegt, die ja vorher in der zweiten Runde Gladbach durch den Büchsenwurf ja um den verdienten Lohn gebracht haben. Aber so ist es. Hört da gerne noch
ansonsten
mal rein, wenn ihr es nicht getan habt.
Schön, wie einfach immer die Verbindungen ja, nicht ja, herstellt. Ne?
Ja. Ja, wir sind so ein bisschen in den 70er Jahren zu Hause, glaube ich. Also zweimal in den drei Jahren, wo er eben den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, ist er auch Europas Fußballer des Jahres geworden und Ajax hat noch dazu den Europäischen Supercup gewonnen und den Weltpokal. Also einfach nur, um zu verdeutlichen, wie groß dieser Spieler war und wie gut dieser Spieler war.
Aber wie groß war er?
Wahnsinn.
War er tatsächlich? Also, weil du eben gesagt hast, 60 Kilo, dann denke ich mir, wird er wahrscheinlich
1,78, 77 sein, knapp größer als ich.
Wie groß ist
Beckenbauer? 1 Meter, ich sag's euch gleich. Oder wollt ihr noch raten?
Nee, sag mal.
1,78.
1,78, ja, ja, so in dem Dreh.
Ich habe mir den immer größer vorgestellt.
Aber 70er Jahre ist ja so geil, ne? Du hast, was du gerade sagst, 71, 72, 73, hast du Ajax, in den 70ern hast du ja auch die Bayern, die ja zwei, dreimal genau, das Ding gewonnen haben. Du hast genau, Gladbach, die das Ding ein paar Mal gewonnen haben. Also das ist wirklich... Die 70er, ich meine, man kann sich jetzt ja nicht zurück beamen, aber zumindest zurück wünschen. Also was da in Europa, gerade in der im Champions-League-Vorgänger Europapokal der Landesmeister los war, das muss ja wahnsinnig gewesen sein. Ne? Du hast dann Netzer und Beckenbauer und Cruyff. Also allein diese Ego-Zocker in Anführungsstrichen, das muss geil gewesen sein.
Ja.
Gerade Beckenbauer und Cruyff, die haben sich dann später auch noch getroffen in einem berühmten WM-Finale hier in dieser Stadt in München. Darüber reden wir später noch ganz kurz, zumindest streifen wir es. Aber jetzt bleiben wir erstmal Anfang der 70er dabei. Ich habe ja gerade gesagt, sie haben es dreimal in Folge gewonnen. Beim ersten der drei Titel war eben Rinus Michels noch der Trainer. Dann ist er nach Barcelona gegangen, aber das System bei Ajax, das ist geblieben. Und darüber werden wir natürlich später im Verlauf der Sendung auch noch häufig sprechen, weil es ja oft so ist, dass ein Trainer ein System vorgibt und auch wenn der Trainer nicht mehr da ist, der Verein zieht's durch. Bestes Beispiel ist der FC Barcelona, die immer dieses Tiki-Taka-artige, egal ob unter Cruyff, unter Guardiola und
aber
so weiter.
Aber so viele sind das gar nicht, oder?
Nee, aber das sind vielleicht die ganz Großen.
Ja, genau.
Bei Bayern ist auch noch so ein bisschen was übrig geblieben von der, ja, sagen wir mal, Van Gaal, Guardiola-Ära.
Zum Beispiel so, ich als Dortmund-Fan, also, ne,
unter da Klopp. Da zieht sich ja Unfähigkeit auch durch, ne?
Unter Klopp, dieses Gegenpressing, dieses aha, brutale und danach Tuchel eher der Ballbesitzfußball, der sich eher an Guardiola orientiert, mhm, der sich ja an Cruyff orientiert hat. Also, aber du hast schon recht, Mario, vielleicht ist es wirklich so, dass die ganz großen Clubs oder die ganz großen Teams das einfach als Philosophie, gar nicht so sehr als Taktik oder so vorgeben, aber einfach so eine Philosophie des schönen Fußballs oder des offensiven Fußballs innehaben.
Ist das am Ende auch die Verbindung zwischen Barca und Ajax? Denn die behält ja, also hält ja bis heute an, wenn man sich anschaut.
Ja, absolut. Also
Frankie de Jong aktuell.
Wenn wir nachher zu dem Part kommen, wenn wir über Cruyff als Trainer sprechen, er hat genau zwei Mannschaften trainiert. Das waren genau die beiden, die du gerade genannt hast. Und noch ganz kurz die sozusagen Nationalmannschaft Kataloniens. Mhm. Das kann man nicht ganz zählen. Das war mehr oder weniger ein, ja, Spaß.
Ein symbolischer Akt quasi. Ja,
genau. Aber was damals eben eingeführt wurde, und das kennen wir heute auch noch, ich kann es nicht aussprechen, vielleicht kannst du es besser, Hans, weil du da aus der Gegend kommst, das ist dieser Football Total, also der totale Fußball, sagt man auf Deutsch.
Football Total?
Ja, so ähnlich, ja, genau. Also das war eben.
Erik Mayer ja gleich noch klären.
Wir fragen ihn einfach mal, wie man das ausspricht. Das war eben so ungewöhnlich zu der Zeit, dass auf einmal alle Pressing spielen, dass auf einmal alle mit nach vorn gehen sollen, dass dann da der Torwart sogar mit ins Spiel einbezogen wird, dass die ganze Mannschaft dabei ist. Und Cruyff war bei Ajax eigentlich Mittelstürmer, aber in diesem Positionsspiel, was die da aufgezogen haben, war ja eigentlich überall. Also der hat auch mal in die Flanke geschlagen, der hat auch mal einen Ball geholt von der 10er oder 6er oder 8er Position, wie man es heute nennen würde. Also kurz gesagt, die Gegner waren total überfordert.
Genau.
Mit allem, was Ajax da gespielt hat.
Revolutionär einfach, ne?
Das war Wahnsinn, ja. Und dann gucken wir jetzt mal ins Jahr 1973, also das letzte Jahr der drei, in denen sie die drei großen Titel gewonnen haben. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Cruyff konnte ja durchaus ab und zu mal arrogant sein. Und dann gab es da eine Kapitänswahl und er wurde von seinen Mannschaftskollegen abgewählt. Das war natürlich ein Königsmord. Ja,
Gotteslästerung.
Sondergleichen, ja.
Und das kam natürlich bei ihm überhaupt nicht gut an. Er war in der Kabine wirklich ein spezieller, eigener Typ, aber er war halt auf dem Feld auch speziell und eigen, nur im anderen Sinne. Jedenfalls bei ihm hat das dazu geführt, dass er gesagt hat, er möchte den Verein verlassen. Und wie der Zufall so möchte, ist natürlich Rinus Michels, sein großer Trainer, mit dem er vieles erreicht hat, dann Trainer des FC Barcelona gewesen.
Das war wann, hast du gesagt?
Das war 1973.
Wann war Hennes Weisweiler Trainer in Barcelona?
Kurz danach, dazu kommen wir gleich. Aber gut, aber sehr, sehr gut, ja genau. Also jetzt bleiben wir erstmal noch kurz dabei. Denn es war eigentlich ein relativ starkes Gerangel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid um Johan Cruyff. Und Johan Cruyff hat dann gesagt, er möchte nicht zu Real Madrid gehen, weil er nicht für einen Club spielen wollte, der mit Diktator Franco assoziiert wird. Und das ist so eine Sache, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein Mensch mit Rückgrat. Ein Fußballer mit Rückgrat, von dem man sich heute ab und zu mal einen wünschen würde, der einfach mal in der Politik sagt, so Freunde, also ganz ehrlich, so nicht. Dann ist er eben zum FC Barcelona gegangen. Ganz gut. Tolle Geschichte ist auch, dass sein Schwiegervater die Verhandlungen geführt hat. Der wollte natürlich für die Tochter viel rausholen. Deswegen hat er da, glaube ich, ein ganz gutes Gehalt bekommen.
Ja, persönlich
ein
Anliegen.
Er hat nicht nur ein gutes Gehalt bekommen, sondern auch eine Dienstvilla in Barcelona.
Ach.
Also, wenn man es kurz zusammenfasst, das war damals der größte Transfer der Fußballgeschichte. Ablöse, wollt ihr raten? In D-Mark?
200.000 D-Mark.
Mehr. Ich würde sagen, 8 Millionen.
Ja, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. 3,7.
Ah, okay.
Ja. Dann bin ich aber immer noch näher dran.
Ja, ist ja gut.
Da kommt wieder der Pythagoras.
Wie blöd ich auch mehr. Genau. Ja, ob ich es genau wüsste. Ja. Mach schnell weiter. Oh,
naja, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir zeitlich gesehen da, wo die heutige Folge eigentlich ansetzt. Jetzt sind wir im Oktober 1973. Die Frage ist, wieso jetzt im Oktober? Der ist doch im Sommer gewechselt.
Ich wollte vorhin schon fragen, war er verletzt oder woran?
Aber das war jetzt auch so ein bisschen Podcast-total, ne, was du gerade gemacht hast, weil jetzt haben wir echt eine sehr, sehr coole und schnelle Übersicht bekommen, woher denn eigentlich Johan Cruyff kommt. Kompliment.
Aus den Niederlanden, ja.
Das hätte auch schneller gehen können. Ja. Aber warum, ja. Genau, wenn du jetzt sagst, 28.10., es war jetzt damals, also auch schon so, dass eine Saison Anfang Juli oder Mitte Juli oder im August losgeht. Woran lag das dann?
Es lag einzig und allein daran, dass der niederländische Fußballverband sich quergestellt hat und die nicht wollten, dass er das Land verlässt, sozusagen. Ach. Die wollten ihn nicht gehen lassen. Die haben das ein bisschen verweigern wollen, sozusagen, dass er nach Barcelona wechselt.
Das waren auch so die früheren Zeiten, ne? Wenn ich mich an Pelé erinnere, der durfte auch nicht wechseln.
Genau, da hat sich dann damals auch der Verband quergestellt.
Da hat sich, glaube ich, sogar der Staat, glaube ich, sogar.
Ja, der Staatspräsident hat gesagt, der ist quasi Staatseigentum, der bleibt schön hier. Ja, das ist verrückt. Damals ging das dann halt so.
Ja, nur König Johann hat dann gesagt, der Staat bin ich.
und dann Johann gesagt, der 14. ist es ja auch mit der Nummer 14.
Ach, guck an, da passt alles zusammen. Jedenfalls hat er sich dann gedacht, also bevor ich nicht gehen darf, dann höre ich auf. Und dann hat er dem Verband gedroht. Also das muss man sich vorstellen, wenn das heutzutage, also wirklich ist es kaum vorstellbar.
Da ist dieses Gerangel zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein.
Ja, aber natürlich wäre ja auch keinem geholfen gewesen, ganz besonders der Nationalmannschaft in Holland nicht, wenn König Johann aufgehört hätte. Also haben sie gesagt, Junge, dann mach das doch. Geh nach Spanien, wenn es dir gut tut, viel Erfolg. Jedenfalls hat es bis zum 7. Spieltag gedauert, als Cruyff dann für Barca auflaufen durfte. Und der 7. Spieltag war eben an jenem sagenumwobenen 28. Oktober. Und jetzt könnt ihr mal raten, auf welchem Tabellenplatz der FC Barcelona an diesem Tag war.
Ja, wenn du schon so fragst, war es Platz 14.
Ja, es war der vorletzte Platz sogar.
Oh.
Ja. Es war eine Katastrophensaison an den ersten 7 Spieltagen, aber das hat sich dann relativ schnell geändert. Denn am 7. Spieltag ist ja eben Johan Cruyff aufgelaufen gegen Granada. Wie ging's aus? 4-0 für Barca, 2 Tore Johan Cruyff. So ging's los. Danach 18 Spiele ungeschlagen.
Ach krass.
Real Madrid auswärts mit 5-0 besiegt. Das war nicht nur ein sportliches Statement, sondern auch politisch wegen der ganzen Franco-Geschichte. Und Barca ist Meister geworden in dem Jahr noch. Zum ersten Mal nach 14 Jahren.
Ich wollte es gerade sagen, denn das Ding ist ja, wir hatten ja eine Klassiko-Folge, ich glaube Folge 30, wenn mich nicht alles täuscht, mit Jonas Hummels damals, gemacht und es gab wirklich düstere Zeiten, also sportlich gesehen für den FC Barcelona und Johan Cruyff hat sie wirklich so ein bisschen wachgeküsst. Ist natürlich jetzt auch nochmal witzig, dass es das erste Mal seit 14 Jahren ist und er mit der Rücknummer 14.
Schon fast ein Grund, danach die Karriere zu beenden.
Ja.
Weil mehr Einfluss kannst du ja
das
nicht nehmen.
Das ist auch so eine Geschichte mit Johan Cruyff und seinen Karriereenden, denn da gab es nicht nur eins. Ja. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Naja, jedenfalls wurde er dann natürlich sofort zum Nationalhelden in Katalonien und er hat einen neuen Spitznamen bekommen, El Salvador, der Erlöser. Und so wird er da
kleiner,
natürlich
heute
kleiner
wollten sie es nicht.
Nee, kleiner ging nicht, aber sie haben ihn heute noch so betitelt und er wird heute da noch so genannt. Tja, jetzt gucken wir mal ganz kurz, weil wir eben schon 73, 74 in der Saison sind, natürlich auch auf die WM in Deutschland, die ja 74 war. Auch da muss man sagen, die Holländer waren das Team mit dem schönsten Fußball. Das war ja nicht so, dass es in Schönheit sterben, war es ja nicht. Sie sind ja ins Finale gekommen, da haben sie, wie wir wissen, gegen Deutschland verloren. Aber der Spielstil der Holländer, das war auch dieser totale Fußball, sehr modern, sehr nach vorn gespielt, alles offensiv. Das war halt einfach die Taktik der Stunde, vielleicht sogar ja mehr, des Jahres, des Jahrzehnts. Also
wenn man sich da alte Videos anschaut, kann man auch sagen, das war endlich mal ein Team, das Bewegung reingebracht hat. Ne? Denn du hast wirklich auf dem Platz so eine Dynamik gesehen. Und immer so 5 bis 6 Orangene, die dann auf einen Argentinier drauf sind oder ähnliches.
Ja, und da war halt auch zum Beispiel Johan Neeskens dabei und da war Cruyff nicht der Einzige. Der Cruyff war mit Abstand der beste Spieler der WM. Das hat übrigens auch Franz Beckenbauer hinterher gesagt. Der hat gesagt, ja, Johan war der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister.
Ja, und da war doch auch, war das nicht so, ich habe das irgendwie noch so dunkel in Erinnerung. Also nicht, dass ich damals schon auf der Welt gewesen wäre, aber dunkel in Erinnerung von dem, was ich gehört und gelesen habe, dass, speaking of Arroganz und so weiter, dass sie auch vor dem Finale auch irgendwie gefeiert haben und irgendwie zu viel Party gemacht haben während der WM, die Niederländer, weil sie sich auch da wieder zu siegessicher waren.
Das vor der WM weiß ich nicht, aber ich weiß, dass...
Ja, nicht vor der WM, sondern während der WM.
Ach so, während, vor dem Finale, ja, das weiß ich nicht.
Minigolf gespielt.
Aber wir waren bei McDonald's wahrscheinlich. Andere Folge, müsst ihr auch noch anhören. Aber so, es war jedenfalls so, dass Holland ja geführt hat in dem WM-Finale gegen Deutschland und sie wollten sie dann, glaube ich, mit ihrer Schönheit auch ein bisschen erdrücken. Und das hat nicht so gut funktioniert.
Ja, weil auch da wieder, ich kann mich noch so an ein paar Interviews erinnern, dass die, ich glaube Bertie Vogts war es, der dann irgendwie auch darüber geredet hat, dass die Niederländer halt dachten, okay, jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten.
Ja.
Und jetzt spielen wir halt so ein bisschen hin und her.
Ja.
Aber das funktioniert eben nicht, wenn du so abgebrühte Jungs hast wie Gerd Müller und
Paul Breitner, wenn es halt sein muss. Genau,
genau.
So ist das gewesen. Und trotzdem hat sich das eigentlich so fortgesetzt, dass auch die Nationalmannschaft dadurch diesen Spielstil inne hatte. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht so im Detail. Jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, aber ist egal. Es ging dann um die nächste WM 1978, wo eigentlich jeder erwartet hat, dass die Holländer jetzt das fortsetzen oder vielleicht sogar vollstrecken, was sie 4 Jahre vorher angefangen haben oder angedroht haben, nämlich die WM zu gewinnen. Aber Johan Cruyff war nicht dabei im Team bei der WM 1978. Die Holländer haben es trotzdem geschafft bis ins Finale, haben dann verloren mit 3-1 gegen Gastgeber Argentinien. Und es wusste 30 Jahre niemand, warum Cruyff denn da nicht dabei war. Und erst im Jahr 2008 hat Cruyff in einem Interview gesagt, dass es in Barcelona, wo er damals gespielt hat, einen Entführungsversuch gab. Also so eine Geschichte mit inklusive Waffe am Kopf und Frau bedroht und solche Sachen, dass er gesagt hat, deshalb konnte er einfach keine WM spielen.
Weißt du denn, was damals die Erklärung war, was damals gesagt wurde?
Nee, weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine gab.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ja schon irgendwo eine Verletzung.
Weil also er hat Leistung kann es ja nicht gewesen sein.
Er hat irgendwann 1977, nee, das war's nicht. Er hat irgendwann 1977 sein letztes Länderspiel gemacht. Und dann ist er bei der WM eben nicht dabei gewesen. Und ich wusste das auch nicht, ehrlich
gesagt. Ja. Das mit Waffe an Kopf und so weiter, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja,
das hat er auch erst 2008 gesagt, also wusste wirklich 30 Jahre lang.
Verrückt.
Keiner genau.
Wer weiß, was sie erreicht hätten mit ihm. Oder vielleicht hätte er auch das Binnenklima einer Mannschaft so vielleicht gestört, dass sie nicht bis ins Finale gekommen wären. Weiß man ja immer nicht so. Aber ohne ihn bis ins Finale ist natürlich auch krass. So ohne deinen Anführer, ohne deinen Kopf.
Wer war denn dann der Alternativstar?
Ja, vielleicht eher die Mannschaft. Also weißt du, vielleicht verteilt sich dann ja so die Verantwortung. Ich meine, Mario hat es eben gerade schon gesagt, 1974 gab es ein paar andere gute, auch schon. Du hast mit Johan Neeskens, du hast mit Ari Hahn ein paar andere wirklich Weltstars. Und die haben es dann, diese Verantwortung und diese Bürde haben sie dann 4 Jahre später eben auf verschiedenen Schultern verteilt.
Jetzt müssen wir trotzdem noch gucken, wie er seine restliche Karriere als Spieler verbracht hat auf Vereinsebene, denn da habe ich ja vorhin auch schon angekündigt, es gab so ein paar Karriereende-Versuche und keins hat davon so richtig funktioniert, außer eins natürlich, weil irgendwann muss man wirklich aufhören. Aber nochmal kurz zum FC Barcelona zu der Zeit, also er ist da Meister geworden in der ersten Saison gleich, aber das war auch das einzige Mal, dass er Meister wurde, weil danach Real Madrid natürlich ein bisschen in der Ehre gekränkt war und dann wieder die bessere Mannschaft Spaniens wurde. Er ist danach zwar oft Vizemeister geworden, aber nicht mehr Meister. Und jetzt, Hans, kommt's zu deinem Freund Hennes Weisweiler. Der ist da Trainer geworden und hat sich eben gar nicht gut verstanden mit Johann Cruyff. Da gab's echt viel Gerangel zwischenmenschlich. Der hat ihn dann ab und zu mal auf die Bank gesetzt und dann hat wohl Cruyff auch nicht mehr so richtig gut trainiert, nachdem er nach der ersten Meisterschaft so ein bisschen, ja, zufrieden war und andererseits auch sehr verehrt wurde, hat sich da wohl ein bisschen zu gut gehen lassen. Am Ende gab es den Machtkampf und natürlich hat nicht Hennes Weisweiler den Machtkampf gewonnen, sondern Johann Cruyff.
Der König.
Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer dafür wieder Trainer des FC Barcelona wurde.
Udo Lottek.
Rinus Michels, da ist er wieder gewesen.
Hennes Weisweiler, das hatten wir in der Klassiko-Folge auch besprochen, der hat mit ein paar Barca-Stars Probleme gehabt. Also er war das zwar gewohnt, Hennes Weisweiler so mit Günter Netzer jemanden zu haben, der auch mal aufsteht und seine Meinung sagt, aber Johann Cruyff war dann eben, was das Selbstbewusstsein angeht, vielleicht nochmal eine Nummer drüber, weil er ja von einem ganzen Land geliebt und verehrt wurde.
Wir haben doch auch in der Gladbach, nee, es war nicht in der Gladbach-Folge, es war, glaube ich, in der, ich weiß es nicht mehr, zumindest gab es doch einen Ton von, ich glaube, Berti Vogts. Wurde Berti Vogts nicht angerufen von Cruyff? Und dann hat Cruyff Vogts gefragt, was Weisweiler für ein Typ ist. War das nicht so?
Ja.
Bin mir mal gerade nicht sicher. Und du ja, dir auch nicht.
Aber es war so. Also es war so, dass es zwischen diesen ja Weltstars, man muss es ja immer wieder betonen, ne, im Weltstars der 70er Jahre, da auch so einen regen Austausch gab, weil es eben diese 3, 4, 5 großen Trainer gab. Du hattest Lattek, Weisweiler, Michels. Und dann hattest du noch 1, 2 andere, aber das waren 3 der größten, bekanntesten und erfolgreichsten Trainer überhaupt.
Dann kam eben Rinus Michels wieder, wie ich gerade schon kurz gesagt habe, und schwuppdiwupp hat Barca den Pokal gewonnen, die Copa del Rey, also den nächsten Titel geholt, nachdem es davor nicht gut ging. Cruyff hat da natürlich auch eine tragende Rolle gespielt, das war 1978 und dann hat er danach urplötzlich seinen Rücktritt angekündigt. Einfach so. Okay, haben alle angenommen, was blieb ihnen anderes übrig? Es gab also ein Abschiedsspiel zwischen Ajax und Barcelona. Cruyff hat für beide gespielt, wie man es halt so macht, jeweils eine Halbzeit.
Klar.
So, dann hat man sich gedacht, Mensch, was ist jetzt eigentlich mit Johann Cruyff los? Wieso hört der auf, oder? Was soll das denn? Der ist so gut und noch nicht so richtig alt. Naja, dann... Das mit dem Rücktritt hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das gehofft hat, denn ein halbes Jahr später war er plötzlich in den USA und hat gespielt erst für die Los Angeles Aztecs, also die Azteken, und dann für die Washington Diplomats.
Gibt's beide nicht mehr, oder?
Nein. Wahrscheinlich nicht, aber das war so die Zeit, als eben auch, ja, wir haben es schon oft gesagt, Franz Beckenbauer da war, Gerd Müller und George Best und so, da waren echt viele alte Haudegen dann plötzlich in den USA. Und hat er sich gedacht, okay, eigentlich bin ich noch ganz gut. Ich will wieder nach Spanien. Dann ist er 81 nach Spanien gegangen, in die zweite Liga, zu UD Levante. Mhm. Warum jetzt in die zweite Liga? Ja, weil er war oft verletzt und es hat nicht so gut funktioniert. Also nicht ganz optimal. Sommer 81. Wir springen wieder ein halbes Jahr weiter nach vorn. Johann Cruyff wechselt erneut und zwar zu Ajax Amsterdam.
Ist das der Wechsel wahrscheinlich, von dem Peter Bosch geredet hat, oder?
Also er meinte, er ist dann so von den Jahreszahlen her.
Ja, ne? Als er gesagt hat, er ist zurück zu Ajax gewechselt.
Genau. Und eigentlich kam er da als technischer Berater.
Ach Quatsch.
Ja, und nicht als Fußballspieler. Aber dann haben die gemerkt, Mensch, der kann immer noch gut kicken, besser als wir alle zusammen.
Das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Genau, ne? Genau. Kannst ja auch auf dem Platz technisch beraten.
Und natürlich, wie es anders sein sollte, ist er Meister geworden und hat ein Jahr später das Double gewonnen mit Ajax, nachdem er eigentlich schon aufhören wollte davor. Da war er dann 36 und dann hat Ajax gesagt, so, jetzt reicht's aber langsam wirklich, jetzt kriegst du keinen neuen Vertrag mehr, weil... Geraucht hat er natürlich und konnte wahrscheinlich nicht mehr so richtig gut laufen. Und dann war er mal wieder, wir kennen Johann Cruyff inzwischen ein bisschen sauer, dass er keinen Vertrag bekommen hat.
Ist aber auch
anders. Und was hat er gemacht? Er ist zu Feyenoord Rotterdam gegangen.
Das ist aber...
Das macht man eigentlich gar nicht. Ja. Aber was hat er gemacht? Meister geworden, Pokalsieger geworden. Ach, Quatsch, und Fußballer des Jahres in...
Mit 36, 37 oder so.
Ja. Ja. Und dann hat er wirklich aufgehört.
Das heißt, er hat bei Feyenoord Rotterdam seine Karriere. Ja. Das ist eine Quizfrage für alle da draußen, die gerne bei Fußball-Pub-Quiz oder Kneipen-Quiz mitmachen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die keiner so richtig auf dem Zettel hat. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, also nee, Mario, dir vor der Vorbereitung.
Nein, nein.
Ich hätte jetzt gesagt, er hat bei Ajax seine Karriere beendet. Wahnsinn.
Ja, ausgerechnet. Also das muss man im Fußball immer vorsichtig sein mit ausgerechnet, ja, weil das immer irgendwie.
Fall, hallo.
Aber
hallo.
Feyenoord und so. Also das wusste ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
Danach als Spielerberater dann Walter Frosch oder was dran. Muss mir rauchen.
Oh Mann, oh Mann. So, also jetzt eigentlich ist es ein ganz guter Zeitpunkt für ein kleines Zwischenfazit. Das war die Karriere des Spielers Johann Cruyff. Wir gucken jetzt gleich natürlich auf das zweite Kapitel, das des Trainers Johann Cruyff, denn da wurde er Trainer bei Ajax, bei Barcelona, wir haben es schon ganz kurz erwähnt, er hat einen neuen Stil geprägt, er hat viele Trainer beeinflusst, viele Spieler natürlich auch, und weil wir jetzt sozusagen zwischen den zwei Karrieren stehen, ist es irgendwie der perfekte Zeitpunkt, um Erik Meier anzurufen, und der kennt sich ja aus mit Johann Cruyff, denn der ist auch Niederländer. Ihr, liebe Zuhörer, kennt ihn natürlich als Taktikfuchs von Sky, aber auch als Bundesliga-Profi, denn er war unter anderem am Ball für Leverkusen, für den HSV, für Aachen, auch für Liverpool. Jetzt ist er bei uns. 100% Meier trifft auf 10% Nachholspiel, kann man schon sagen. Das klingt vielversprechend. Hallo Erik, schön, dass du Zeit für uns hast. Freut uns sehr, dass du dabei bist.
Natürlich habe ich Zeit für euch. Also her mit die Frage.
Du weißt ja, wir reden heute über Johann Cruyff, König Johann, und deswegen eine ganz einfache Frage zu Beginn. Wie groß ist die Bedeutung von Johann Cruyff in den Niederlanden?
Ja, ich denke, dass man da spricht über den allergrößten Fußballer, den wir bis jetzt hatten. Und ich denke, ein bisschen vergleichbar wie Franz Beckenbauer in Deutschland. In alles auch, was er gezeigt hat als Spieler und als Trainer und auch noch ein bisschen als halber Manager, was es damals noch nicht so richtig gab. Auch seine Art, wie er über Fußball nachgedacht hat, das ist schon ein ganz großer, obwohl er vom Körper her nicht so groß war.
Wir haben über seine Karriere als Spieler jetzt gerade hier schon eine Weile geredet. Zur Trainerkarriere kommen wir dann gleich noch detaillierter. Aber wenn man ihn jetzt als Spieler anschaut, gibt es einen, der dir einfällt, mit dem man den heute vielleicht so am ehesten vergleichen kann?
Puh. Ja, ich finde, Frankie de Jong hat ziemlich Ähnlichkeiten mit ihm. Auch seine Art, es spielerisch zu lösen, das Spiel lesen zu können, zur richtigen Seite immer wegdrehen, auch ab und zu mal ein bisschen den Gegner locken durch mit dem Spiel so zu zocken mit dem Ball, und das hat Cruyff auch gehabt, und vor allen Dingen immer wieder die Hände raus und andere Spieler auf Position stellen, und das ist Leadership, und das solche Leute werden nicht so oft geboren.
Meinst du, dass er vielleicht so wie sich das angehört hat, vielleicht sogar so der erste Spieler war, der auf dem Platz schon gedacht hat wie ein Trainer? Weil man, also heute gibt es ja häufiger. Es gab es vielleicht vor ein paar Jahren schon bei Xavi oder auch bei Andrea Pirlo oder sagen wir mal bei den ganzen Strategen. Aber früher war es doch eher ungewöhnlich, oder?
Ja, und vor allen Dingen, er hat auch, glaube ich, selber gedacht, dass er auch den Trainer war. mit seiner Überzeugung. Und ich glaube auch, dass er ins Trainerbüro reingelaufen ist als einer der wenigen Spieler, um den Trainer zu korrigieren und zu sagen, nein, nächstes Spiel müssen wir das so machen. Weil er war natürlich auch einer, der ein hartes Schädel hatte. Und seine Idee war die Idee. Und es gab dann auch keine zweite Idee.
Wie sieht man das denn heute? Weil sowas kann natürlich auch ein bisschen so in Arroganz überkippen.
Ja, das ist es auch. Es ist auch da auf die Schwelle. Es ist 2:12 oder 2:12. Das ist so ein bisschen so, akzeptierst du das ja oder nein als Trainer? Bis wie weit lässt du so einen Spieler an dich ran? Macht er dich besser als Trainer oder ist dadurch die Mannschaft erfolgreicher? Ich glaube, das ist eine Spanne, und jede Mannschaft akzeptiert einen Superstar, solange der Superstar auch noch mitdenkt als ein Mannschaftsteil. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist er weg.
Johann Cruyff steht ja vor allem für Football Total. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, so. Halb Englisch, halb Deutsch. Ja,
aber Football kann er sagen, ja.
Aber glaubst du, Erik, dass Cruyff auch in einem anderen System diese Stärken hätte ausspielen können?
Ja, denke ich schon, aber das System, so wie er es jetzt vor Augen hat, also das richtige 4-3-3 mit echten Außenspielern, mit einem echten Stürmer, mit einem in der Viererkette, ein Mann, der die fußballerische Akzente setzt und einer, der mehr das Defensive macht, also die zwei Zentralverteidiger dann, das heutzutage sieht man das ja öfters oder ist das ganz normal, aber damals war das was ganz Neues, und Und so viele Jahre hat das eigentlich geholfen, um den Fußball auf das Niveau zu bringen, was es jetzt ist. Schneller Spieler, die selber nachdenken müssen und nicht immer den Trainer, der vorkaut. Und so sieht man auch, wie sich der Fußball entwickelt hat. Und schön, dass Johan Cruyff da ja auch seinen Teil dann zugefügt hat.
Ein ganz besonderes Verhältnis gibt es ja zwischen Johan Cruyff und Pep Guardiola. Da haben wir alle schon viel davon gehört. Erik, lass uns mal kurz reinhören, was Pep Guardiola über seinen großen Mentor sagt.
I learn a lot of him, not just in tactical ways, you know, in approach, but also Barcelona itself. You know, when you live in Barcelona, Cruyff helps a lot. In the academy from Barcelona, of course, you have to win, and they show you that it's not good to lose games, and you have to live with that condition, play every training session, friendly game, official game, you have to win, win, win. But the first team in that period was not a team like in 10 or 15, 20 years, win a lot. It was a strong team, but not in terms of consistent win. But the Dutch guy came and helped us. What does it mean to win? And again and again and again, never stop you hungry to win, always starving in that sense, and he helped us. He helped us a lot to change that mentality of that club.
Ja, Erik, er hat gesagt, the Dutch guy came und dann wurde so irgendwie alles anders. Wie schätzt du jetzt das ein, das Vermächtnis von ihm als Trainer auf einen ganz, ganz großen Verein wie den FC Barcelona?
Ja, das musst du erst nochmal hinbekommen, ne? Dass ein Verein, der schon über Jahre hinweg auf eine bestimmte Art und Weise spielt und auch Spieler kreiert, dass du kommst und das wird dann ganz geändert. Und wir sind jetzt, was sind wir jetzt? 35 Jahre später. Mhm. Und alle sprechen noch immer über ihn. Und das, ja, das zeigt ja schon, wie groß er war. Und dass seine Denkweise und seine Art, wie er denkt, auch in die Academy bei Barcelona hängen geblieben ist. Und dass das eine Art Maßstab geworden ist. Ja, das spricht für die Größe von Cruyff.
Ist es nicht vielleicht sogar auch das, was ihn auch so von, du hast jetzt ganz am Anfang Franz Beckenbauer mal angesprochen, niemand wird heute, ich glaube kein Trainer sagt heute, ja, Franz Beckenbauer hat mich als Trainer so sehr geprägt. Also ich finde, das ist zum Beispiel was Johan Cruyff von ihm nochmal abhebt. Die Van Gaals, die Guardiolas, die Mourinhos, die immer wieder erzählen, was sie von ihm gelernt haben. Ich glaube, also das für mich persönlich, ich weiß nicht, wie das in den Niederlanden ist, aber für mich ist das nochmal was, was ihn nochmal über alle anderen drüber setzt, oder?
Ja, das Einzige, was Beckenbauer dann noch vorzeigen kann, ist, dass er auch Weltmeister geworden ist.
Ja, okay, stimmt.
Ja, Johan Cruyff war leider nicht. Ja. Bei Johan Cruyff gehört beim guten Fußball auch immer schönen Fußball dazu. Mhm. Und die Kombination ist nicht immer die richtige Kombination, um große Preise zu gewinnen.
Gibt es denn, wir haben es gerade schon über Beckenbauer, also über jemanden aus Deutschland gesprochen, gibt es denn aktuell einen Trainer, egal ob jetzt in Deutschland, in den Niederlanden, in der Premier League, irgendein Trainer, der seinen Fußball spielen lässt? Nehmen wir mal die ganz Großen raus, nehmen wir mal Guardiola beispielsweise raus. Gibt es da irgendeinen, wo du denkst, da entdecke ich was?
Naja, es ist Fakt, dass Pep Guardiola, das war eigentlich sein Lehrling. Und der hat es ja als Bestes mit übernommen und hat auch seine Mannschaft, erst Barcelona, und hat es dann am Anfang auch sicherlich in England versucht, das 4-3-3 da auch weiterzuführen und auf seine Art zu spielen. Und er hat es dann perfektioniert in diese Zeit hinein, mit das Vorchecking, mit das Pressing ganz vorne. Und ja, das finde ich auch wieder cool und gut, dass so ein Trainer sagt, ja okay, das ist die Basis, das war Cruyff, das war gut in die Zeit, aber jetzt hat sich die Zeit etwas verändert, Spieler sind physisch noch besser geworden, der Ball ist besser geworden, die Plätze sind besser und dadurch können wir jetzt auch noch gezielt noch mehr Druck machen. Ja, dann ist Pep Guardiola eigentlich das beste Beispiel dafür. Der spielt echt den Fußball, der von seinem Lernmeister Cruyff mitbekommen hat. Also das war in die Suppe drin und die Suppe hat ihm geschmeckt.
Erik, du hast vorhin schon mal angesprochen, glaube ich, so, dass es knapp 35 Jahre her ist, als er da in Barcelona seine Taktikidee so eingebracht hat. Gerade du jetzt als Taktikexperte, du schaust ja wahnsinnig viele Fußballspiele an, du zerpflückst die von A bis Z, von der ersten Minute bis zur letzten. Wie oft fällt dir ein oder auf und denkst dir so, Mensch, diese Idee, das hat Cruyff vielleicht vor 35 Jahren schon gehabt. Also wie oft sieht man das heute noch in Fußballspielen?
Ja, das dass manche Spieler gezwungen werden, das hört man ja jetzt auch viel besser, wo keine Leute im Stadion sind, dass manche Spieler jetzt gezwungen werden, also links oder rechts außen, ich höre das bei Peter Bosch öfters, bei Bayer Leverkusen, dass die Außenspieler gezwungen werden, ins 1 gegen 1 zu gehen. In das System, sicher bei, was Cruyff bei Ajax gespielt hat, mussten die Außenspieler ins 1 gegen 1 gehen. Da war ein Stürmer vom Tor und da kam noch einer aus dem Mittelfeld mit dazu. Die mussten ins 1 gegen 1 gehen, weil das ihre Qualität war. Weil sie sich damit auf eine andere Ebene gesetzt haben. Das war die Qualität. Spiel dein Spiel aus, bring die richtige Flanke und wir haben einen Top-Stürmer da. Vertraue darauf, dass der auf die richtige Stelle steht. Und das sehe ich jetzt, oder das höre ich eigentlich besser, in dieser Corona-Phase immer lauter und deutlicher, dass Trainer echt bewusst sagen, geh ins 1 gegen 1, setz dich durch, du kannst es. Und das ist echt so etwas, was Cruyff auch immer gemacht hat. Der hat keine Angst gehabt, um ein Dribbling anzusetzen.
Erik, du selber warst ja Angreifer. Hättest du im System Cruyff, hättest du zurechtgefunden oder denkst du dir manchmal, es wäre besonders herausfordernd für dich als Spielertypen gewesen, ja, mal auch nach hinten zu rücken und dieses Passspiel, diese Laufarbeit, dieses Multitasking-Fähige, hättest du dir das zugetraut?
Ja, das wäre schwierig gewesen, denke ich. Ich war technisch nicht der allerbeste. Ich war taktisch sehr klug und konnte sehr vieles kompensieren. Aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie jetzt gespielt wird, dass das schon sehr viel verlangt von den Jungs. Und auch die Art und Weise, wie Cruyff spielen wollte, das hat viel abverlangt von den Jungs. Und ich glaube, da muss ich mich selber einschalten in die Kategorie, das ist etwas zu hoch. Hohe Schule, ja, aber Universität, nein.
Wir sind hier auch noch an der Hauptschule, sagen wir mal. Fußball.
Ja, okay, also da musst du auch ehrlich sein zu dich selber und sagen, hör mal, was sind deine Fähigkeiten und passt das in die Art und Weise, wie da gespielt wird. Und ich glaube, dass ich in eine mehr englische Struktur oder ja, wo etwas mehr Kampf, Arbeit und Teambuilding gefragt wurde und nicht so sehr, dass du individuell auch noch eine Superklasse hast.
Erik, hast du Johann Cruyff mal persönlich kennengelernt oder gibt es irgendeine Anekdote, die du persönlich mit ihm verbindest?
Ich durfte ihm nur zweimal begegnen bei einem Charity-Golf-Turnier von Edwin van der Sar, wo er noch gesund war. Weiter leider nicht, aber ja, es gibt so viele schöne Geschichten rund um Johann Cruyff und auch alles, was er in 2, 3 Sätzen erklärt hat im Fernsehen als Experte, das war schon beeindruckend. Der Ball wird nicht müde zum Beispiel. Ja, das ist schon ein Spruch, ja, da hat er eigentlich 100% recht. Aber du kannst auch nichts dagegen halten, ne? Und wenn du den Ball hast, dann kann der Gegner kein Tor machen. Ja, das stimmt allerdings auch. Das
stimmt bis heute.
Und das sind so ganz klar, kleine, klare Wahrheiten, wo er dann danach direkt erzählt hat, mit ein paar Tassen und ein paar Stück Zucker auf dem Tisch, wer wo zu laufen hat. Und das ist Cruyff. Der hat nur Fußball im Kopf gehabt. Und das, ja, finde ich schon cool, dass es solche vollbekloppte Fußball-Idioten eigentlich, die so besessen sind von der Materie, ja, dass es die gibt, weil das färbt ab und das sieht man ja.
Jetzt muss man sich vorstellen, du redest von Zuckerwürfeln. Tuchel und Guardiola haben ja anscheinend mit Salz- und Pfefferstreuer-Taktiken auf dem Tisch aufgemalt. Stelle ich mir gerade witzig vor, wenn die drei an einem Tisch gesessen hätten. Erik, ja, du hast vorhin Frankie de Jong angesprochen als jemand, der ja so ein bisschen in diese Rolle von Cruyff irgendwo aus deiner Sicht hineinpasst. Wie würdest du insgesamt die Situation rund um die großen Vereine von Cruyff sehen? Also Amsterdam auf der einen Seite und vor allem der FC Barcelona, denn dort hat sich ja gerade in der letzten Saison gezeigt, dass sehr, sehr vieles im Argen ist und so ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen ist. Ist jetzt mit de Jong jemand da, der das vielleicht in naher Zukunft ändern kann?
Ich hoffe sehr. Also wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass Ajax Amsterdam auch einen etwas anderen Weg gegangen ist, mit vielen Leuten von außerhalb zu holen. Das hat nicht funktioniert und das hat den Verein auch nicht gut getan. Ich glaube, dass Barcelona das auch gemacht hat. Viel zu viel von außen und zu wenig aus der eigenen Jugendabteilung. Und dann wärst du eigentlich auch dein Produkt irgendwie aus dem Fenster raus. Und das darf nicht sein. Und ich hoffe, dass durch den Wechsel, und deshalb war das auch ein sehr typischer Wechsel, von De Jong Richtung Barcelona, also von kleines Barcelona nach das richtige Barcelona, von Ajax nach Barcelona. das war für ihn eigentlich eine Stufe höher in die gleiche Schule. Und ich hoffe, dass er das Gen auch weitergibt an die Leute, die schon da sind. Oder vielleicht kommen noch ein paar Jungs aus die Barcelona-Jugendabteilungen, die auch dieses Barcelona-Gen noch haben, weil dafür guckst du auch Fußball, weil es unglaublich geil ist, solche Spieler und auch Spieler anzugucken.
Erik, du hast schon ein paar Zitate gesagt von Johann Cruyff. Ich habe auch noch eins. Da hat er gesagt, rennt nicht so viel, Fußball gewinnt man mit dem Kopf. Jetzt, wenn ich jetzt an dich denke, ich glaube, du bist wahnsinnig viel gerannt, aber da war auch ein Kopfballtor dabei. Also du hast beides.
Ja, danke. Du wolltest jetzt sagen, ich habe nichts im Kopf.
Oh, mein, jetzt driften wir hier ab. Ich würde sagen, jetzt müssen wir das Ganze hier beenden.
Nein, aber kein Unrecht hat er. Also du musst erst gut nachdenken, bevor du was machst. Ich habe viel gerannt, das stimmt. Um mein Gegner müde zu machen, aber du musst auch gut nachdenken, bevor du etwas machst. Und je älter du wirst, je mehr du verstehst, dass du manche Läufe nicht machen musst, um Energie zu sparen, um vorm Tor dann noch spritzig und gut zu sein. Und das habe ich ab und zu vergessen.
Trotzdem, so viel können wir sagen, wir sind alle im Alter, wir haben dich alle spielen gesehen. Du warst wirklich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Profi, das muss man jetzt auch ehrlich sagen. Vor allem im Vergleich zu uns, drei Holzfüßen hier am Tisch, die keinen Ball treffen. Also Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist wirklich sehr schön gewesen, mit dir zu sprechen über Johann Cruyff. Du hast bessere Einblicke als wir alle. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, Erik.
Bitte. Ciao.
So, ich probier's nochmal. Football total.
Ja, also dafür, dass du am Anfang erzählt hast, dass du quasi in Grenznähe aufgewachsen bist. Ja, Football total.
Aber was ich so als Service-Tipp noch mitgeben möchte, gerade weil wir jetzt ja mit Erik auch sehr viel über dieses System gesprochen haben, wo man das System heute noch bei anderen Trainern, anderen Vereinen wiederfindet, gibt's bei YouTube ganz, ganz schöne Tutorials. Da kann man eben Football total eingeben und dann kriegst du es teilweise richtig.
Dann kriegt man es in der richtigen Aussprache.
Ja, das sowieso, aber dann kriegst du es auch schön aufgezeichnet und da werden auch die Vergleiche zu Man City gezogen und das ist sehr spannend und vor allem wird einem da auch bewusst, wie krass, was er auch angedeutet hat, du als Spieler eben mitdenken musst. Ne? Also mental absolutes Brett. Wenn du so ein System spielst, wann gehe ich zurück, wann rücke ich als Flügelspieler ins Zentrum, weil, keine Ahnung, Gündogan vorne den Stürmer anläuft. Den Verteidiger meine ich, wirklich.
Naja, und guck dir mal in den vergangenen Jahren, wir haben jetzt eben mit Erik schon so ein paar Namen durch die Gegend geworfen. Egal ob jetzt Guardiola, Van Gaal, Mourinho, das sind alles ehemalige Barca-Angestellte. Bei Mourinho, der war glaube ich nur
Co-Trainer,
genau. Van Gaal war dort Trainer, Guardiola war dort, also das alles hängt mit allem zusammen. Also das ist jetzt nicht ohne Grund. Und wenn dann Tuchel mit Guardiola zusammen irgendwie die Salz- und Pfefferstreuer hin und her Dings, dann schwebt da irgendwie auch Cruyff immer drüber. Und du hast gerade Nagelsmann angesprochen mit seinen Außenverteidiger. Das ist jetzt auch, Nagelsmann ist jetzt auch eher Kategorie Tuchel als Kategorie Klopp mit dem Gegenpressing. Also das ist schon wirklich genial, was eine Person in Kombination mit Rinus Michels natürlich auch irgendwie dann noch ausmachen kann. Also das ist super interessant.
Und es ist ja wirklich so, dass es bei zwei Vereinen funktioniert hat. Das hat Erik auch gesagt. Also es ist natürlich bei Ajax Amsterdam so, wie er es mit Frankie de Jong erwähnt hat, der eben von klein Barca zu groß Barca geht, weil es bei Barca
ein schönes Bild, ne?
Genau so ist, ja.
Und freuen also, sie sich in Amsterdam.
Damit wir nochmal auf die Trainerkarriere von Cruyff kurz eingehen, auch damit ihr alle zu Hause wisst, zu welcher Zeit das ungefähr war. Also er war Ajax-Trainer von 1985 bis 88. Quizfrage an euch, er wurde Nachfolger von...
Rinus Michels?
Jawohl! Immer wieder. Also
entweder Taktik. Michels oder Weißweiler schmeiße ich jetzt hier
an. Ja, Weißweiler war wahrscheinlich nicht bei Ajax, würde ich jetzt mal tippen. Taktik natürlich, ein 4-3-3, offensiver Fußball, immer Pressing und dazu kam, was heute auch noch gang und gäbe ist bei den richtig guten Mannschaften, es wurden junge Spieler eingebaut, die technisch sehr stark sind. Und es wurde nicht nur darauf geguckt, dass er richtig groß ist, richtig breit ist und alle Voraussetzungen körperlich erfüllt, sondern Cruyff war ja selber keiner, der alle Voraussetzungen erfüllt hat. Deswegen hat er auch andere mit eingebaut, unter anderem bei Ajax in der Zeit Marco van Basten, Frank Rijkaard und Dennis Bergkamp.
Wow, und also die sind diese Ajax-Mannschaft, ja. Mario und ich haben im Vorgespräch kurz schon drüber geredet, so um die 90, also so zwischen 88, also zwischen 86 und 93, genau. 94, die Ajax-Mannschaft Wahnsinn. Dann hast du dann später noch Kluivert und so weiter. Meine Eltern haben mir damals...
Seedorf, das ging ohne Ende.
Wir haben da vorhin auch schon kurz drüber geredet. Mario hatte früher als kleiner Junge ein Ajax-Trikot.
Ja.
Meine Eltern haben mir, da war ich glaube ich 2,5, da waren wir auf Mallorca, da hat mein Vater mir ein AC Mailand-Trikot geholt mit Van Basten hinten drauf. Das habe ich immer noch. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter nur hoch oder lang. Also diese Spieler waren, es war halt genial, was die Ajax-Schule damals an Talenten hervorgebracht und gefördert hat.
Schön, dass ihr ein Vorgespräch hattet. Ich hatte meins mit unserer Friseurin. War auch gut.
Du kamst wieder zu spät. Wer zu spät kommt, den weiß
ich nicht. Schwein,
aber der hat kein Vorgespräch.
Bei uns im Allgäu gab es bis vor, schon lange her, aber so in den 90ern gab es jedes Jahr ein internationales A-Jugendturnier.
Cool.
Und da waren immer die großen Mannschaften Europas eingeladen. Unter anderem kam Ajax Amsterdam jedes Jahr. Und da war natürlich die A-Jugend schon richtig, richtig stark. Also da waren wirklich teilweise Vereine da. Hajduk Split war ab und zu da, die hatten auch eine gute Jugend. Die Bayern waren mal da, Manchester United war mal da, aus Brasilien kamen mal welche, also wirklich gut besetzt. Und Ajax Amsterdam war immer da zum Skifahren. Wenn die das Turnier gewonnen haben, durften die immer einen Tag Skifahren gehen. Das kannten die nicht so, die A-Jugendlichen aus den Niederlanden natürlich.
Heute und auch, glaube ich, nicht
einmal
mehr.
Einmal gab es das, dass sie gegen eine Dorfmannschaft verloren haben. Bei uns durfte immer eine Dorfmannschaft natürlich mitspielen aus dem Umkreis. Und die hat Ajax Amsterdam in der Halle besiegt. In 10 oder 12 Minuten, was damals gespielt wurde. Und dann wurde der Skiausflug gestrichen für die. Nein, wirklich. Das ist mir gerade jetzt erst eingefallen, weil das bei Ajax ja scheinbar so im Hirn verankert ist. Du musst gewinnen.
Egal gegen wen.
Egal gegen wen. Wobei. Und nicht nur schön, vor allem schön, aber erstmal
gewinnen. Würde mich mal interessieren, was du damals unbewusst für wahnsinnig gute und später erfolgreiche Fußballer vielleicht so nebenbei gesehen hast.
Ich kann es dir sagen, ich habe nachgeschaut. Patrick Kluivert war da als A-Jugendlicher. David Beckham war da mit United. Ich glaube, Paul Scholes auch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und es war einer da, der war der beste Spieler des Turniers. Das war der Cousin von Clarence Seedorf. Das war nicht Clarence selber. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Cousin hieß, aber das war Wahnsinn. Und du kannst dir vorstellen, so ich als 10-Jähriger dort, das war natürlich für mich die große Fußballwelt. Ich habe gedacht, die sehe nicht richtig.
Ich wollte übrigens eben einwerfen, heute unvorstellbar, dass du mit einer Jugendmannschaft danach Skifahren gehst, ne? Also das Verletzungsrisiko, insofern eigentlich auch sehr sympathisch.
Aber was ich ja interessant finde bei der Ajax-Schule ist ja dann auch wirklich, dass man ab der, was weiß ich, D-Jugend oder wie auch immer, immer das gleiche System spielt. Das hat ja Barca dann auch gemacht oder macht Barca ja immer noch. Ist halt genial, damit du gleich als 14, 15, 16-Jähriger immer quasi, wenn du mal hochkommst, genau weißt, okay, hier ist mein Platz, so läuft das Spiel.
Aber in der Halle kann man kein 4-3 spielen.
Nee,
deswegen hat Ajax gegen den FC Lindenberg verloren. So, jetzt Freunde, nochmal ernst. Es geht um den FC Barcelona, denn da wurde Cruyff ja so richtig groß als Trainer. Er ist 88 dahin gegangen und hat da schon gesagt, ich brauche 2 Jahre, um die Strukturen so anzupassen, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Und ganz wichtig dabei für ihn war, Taktik braucht Zeit und er wollte La Masia, also die ganz bekannte Nachwuchsakademie, auf Vordermann bringen. Das hat er beides hingekriegt, es hat wirklich ein bisschen gedauert. Er hat Stars aussortiert, unter anderem sollten wir da vielleicht mal bei Bernd Schuster anrufen oder Gary Lineker. Die sind vielleicht nicht so gut auf den großen Johann Cruyff zu sprechen, aber dafür Guardiola geholt aus La Masia und junge Spieler, zum Beispiel Ronald Koeman, Michael Laudrup und Christos Deutschkow, von dem wir auch schon gehört haben.
Koeman heute Trainer bei Barca.
Ja, Wahnsinn. Ja. Also und Laudrup und Deutschkow, alles Weltstars geworden. Also
es wurde dann auch das Dream Team genannt.
Ja.
Diese Mannschaft Anfang der 90er war so erfolgreich. 4-mal Meister unter Cruyff, 1-mal Pokalsieger, 1-mal Europapokal der Landesmeister, 1-mal Supercup-Sieger und 1-mal Europapokal der Pokalsieger. Also wirklich alles abgeräumt in diesen Jahren irgendwann. Danach haben sie sich wieder mal verkracht, da waren auch Präsidenten dabei. Und dann hat Cruyff irgendwann gesagt, er schmeißt da hin. Beziehungsweise das war wahrscheinlich so halb-halb. Die einen waren nicht mehr so ganz zufrieden. Barca hat immer wieder neuen Präsidenten bekommen. Und dann hat Cruyff gesagt, das lässt er nicht alles mit sich machen. Aber wenn man jetzt mal so aufs große Ganze blickt, was so nicht nur seine Schüler sind, sondern vielleicht auch Trainer, die nicht unter ihm gespielt haben, trotzdem alles adaptiert haben. Zum Beispiel finde ich, dass Arsene Wenger teilweise bei Arsenal so ein Kurzpass-Fußball spielen ließ. Da haben sie ja ein Jahr lang kein Spiel verloren. Das war auch mit Henri, mit Bergkamp zum Beispiel und so. Die Mannschaft.
Das war diese ganze One-Touch-Geschichte,
ja,
ne?
Immer. Du hast ja auch
ein paar,
so.
Genau, du hattest ein paar Niederländer, beziehungsweise auch Leute, die vorher bei Barca gespielt haben. Du hattest Overmars, du hattest Kanu, den Nigerianer, du hattest wirklich Bergkamp, haben wir gerade schon erwähnt.
Ja.
Also das, ja, Arsene Wenger, das stimmt schon. Bei Arsene Wenger fand ich, dass es halt noch mehr One-Touch war.
Ja, also, das war Wenger-Ball, wie man da in England.
Aber es war im Endeffekt bei Arsenal auch so, dass du gefühlt immer so als Gegner oder als Fan des Gegners die ersten 20 Minuten überleben musstest. Und danach hat sich das dann meistens so normalisiert. Aber die ersten Minuten waren immer Vollgas.
Ein Beispiel ist auch noch Arrigo Sacchi, den kennen wir auch noch vom AC Mailand Ende der 80er Jahre. Und das war auch so ein Ding, dass das überhaupt nicht mehr italienisch war, was die da gespielt haben. Also da gab es kein Catenaccio mehr, sondern das war ein richtiges Offensivspektakel.
Vorbild unter anderem für Ralf Rangnick übrigens, Arrigo Sacchi.
Nachdem Rangnick jetzt besonders gut zu sprechen ist auf den AC Milan.
Ja, aber, ja. Aber ja, sagen, stimmt.
Da hast du mal einen rausgehauen jetzt.
Nee, ne? Ist echt so. Also Arrigo Sacchi ist für viele, gerade in Deutschland, viele Trainer immer wieder als Vorbild genannt worden.
Auch die spanische Nationalmannschaft hat ja wahrscheinlich von Cruyff profitiert. Also was die alles gewonnen haben von WMs über EMs und was weiß ich mit großen Spielern, die auch bei Barcelona gespielt haben. Also das ist schon wirklich, ja, ne.
Es ist ja genau das, was du gerade sagtest, Mario. Es liegt ja nicht nur daran, ob du unter ihm gespielt hast oder nicht oder mit ihm zusammengespielt hast oder nicht. Du kannst ja selbst, wenn du heute bei Barcelona spielst, Erik Meier hat eben gerade Frenkie de Jong erwähnt, da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Das ist so tief verwurzelt in der DNA. Das ist dann halt einfach so. Ich meine, heutzutage beim FC Bayern, Hansi Flick holt einen Pokal nach dem anderen, rotiert und überall heißt es auf einmal, ach guck, Ottmar Hitzfeld-Schule.
Ja.
Obwohl, ne, rotieren hat er jetzt auch nicht erfunden, aber er war halt der Erste, der es halt verbalisiert hat. So, und deswegen kannst du dich da ganz oft auch gar nicht erwehren. Das steckt einfach so tief drin.
Wir reden ja im Endeffekt bei diesem System, das heute hier auf dem Tisch liegt, reden wir ja davon, dass jeder Spieler eigentlich jede Position spielen kann. Jetzt mal ausgenommen vom Torwart. Wobei der Torwart muss eigentlich auch mittlerweile nicht nur erst seit Neuer, auch damals schon der bessere Libero sein. Und wenn man sich jetzt Barcelona anschaut, dann finde ich, ist ja Messi ein Spielertyp, der so ein bisschen heraussticht im positiven Sinne, im negativen Sinne, aber auch keiner ist, der jetzt wirklich die ganz, ganz weiten Wege nach hinten macht.
Ich glaube, wenn du so über den Dingen stehst, so wie Lionel Messi in den vergangenen 10 bis 15 Jahren über den Dingen stand, dann hätte, glaube ich, auch Johann Cruyff gesagt, ja gut, pass auf, dann lauf mal nur 8 Meter zurück und nicht 30. Dann soll lieber damals halt jetzt beispielsweise Luis Suarez oder heute Griezmann oder so dann die Wege zurück machen. So ganz lässt sich diese Schablone, dass alle müssen alles machen, eben dann doch nicht drauf stülpen.
Absolut, gebe ich dir völlig recht. Trotzdem ist es am Ende auch so ein weiteres Superlativmerkmal von Messi, dass, wenn wir jetzt streng genommen sagen, das ist das Cruyff-System und Messi nimmt sich dann das Recht raus zu sagen, naja gut,
ich mache das Messi-System.
Ich mach mein eigenes System. Schon auch ein cooler Move.
So 10 plus 1 quasi. Ja. Ne? Messi ist dann so ein bisschen über den Dingen. Ja. Wie selber Cruyff ja auch teilweise über den Dingen war. Also ist ja vielleicht auch so eine Art Fortführung. Also
über den Dingen ist ein ganz gutes Stichwort, weil Guardiola hat auch noch was zu ihm gesagt. Und über den Dingen kann man ja auch sozusagen religiös sehen. Und Cruyff hat, wie Guardiola sagt, die Kathedrale gebaut in Barcelona oder überhaupt im Weltfußball. Und wir müssen sie erhalten. Also quasi, wir bauen einfach nur dran an, wir streichen vielleicht mal neu, aber das ganze Gerüst,
wie der Kölner Dom, ne, der immer wieder eingerüstet ist.
365 Tage im Jahr ist ein Gerüst, wie beim FC.
Und der große Peter Stöger hat gesagt, nein. Wir haben ihn am Anfang ja schon kurz gehört, Peter Bosch, der hat noch mehr über Johann Cruyff erzählt und es gibt noch eine wirklich tolle Geschichte, die müsst ihr euch jetzt anhören. Es geht darum, dass Bosch Trainer war in Tel Aviv. Und Johann Cruyff kam zu Besuch und das hatte mit dessen Sohn zu tun.
Sein Sohn Jordi war mein Sportdirektor und der hat so gesagt, ja, nächste Woche kommt mein Vater und Mutter. Da habe ich so, kommt dein Vater mit? Ja, das habe ich gerade gesagt, mein Vater kommt auch mit. Die Nacht nicht geschlafen, wirklich. Ja,
schönes Training vorbereitet.
Und dann habe ich ihn nachher gefragt, aber kommt er dann auch hier unsere Trainings gucken? Hat er gesagt, ja, was denkst du, dass er den ganzen Tag bei einer Mutter bleibt? Er kommt wirklich, der kommt. Und diese Training habe ich vorbereitet, kann ich sagen. Das muss alles kloppen. Und dann habe ich gegen Henry, es war schon damals mein Co-Trainer, nachher gesagt, okay, du machst alles nachher, Ende Training gehe ich gleich dahin. Und Johann war da bei seinem Sohn. Die Sonne war da in Tel Aviv und dann haben wir da uns hingesetzt und er war jeden Tag da.
Ja, er war jeden Tag da, er war immer dabei, er hat sich immer das Training dort angeschaut und dann ist er von Tel Aviv nach Hause geflogen, nach Barcelona und kurz darauf gestorben. Johann Cruyff am 24. März 2016 mit nur 68 Jahren an Lungenkrebs. Er war davor schon krank, er hat auch offen darüber gesprochen, auch hat das Peter Bosch noch erzählt sogar in diesem Interview. Und deshalb, falls sich viele Leute wundern, ist auf den letzten Fotos, die es von Johann Cruyff gibt, häufig Peter Bosch mit drauf. Das hängt damit zusammen. Und ich finde es wahnsinnig sympathisch, mit welcher Liebe fast schon Peter Bosch über Johann Cruyff spricht und mit welcher Ehrfurcht.
Ich wollte gerade sagen, dieses Interview werden wir auf jeden Fall auch auf nachwuchsspiel.de hochladen, denn ich finde auch, du hast ja vorhin schon gesagt, Sportschau-Club, ich glaube, Alexander Bommes führt das Interview und das geht nur so 3, 4, 5 Minuten, glaube ich, aber das ist so, wie du schon sagst, das ist so sympathisch, wie Peter Bosch fast schon so mit Tränen in den Augen, aber durchgängiger Gänsehaut von diesem Mann spricht. Wir haben es ganz am Anfang schon gehört, er hat sich seinetwegen eine Dauerkarte geholt, obwohl er selber Profi war und hat danach die Nacht nicht geschlafen, weil er wusste, der große König Johann guckt bei seinem Training in Tel Aviv zu. Ja, das ist einfach super sympathisch.
Ja. Also, finde ich auch. Und
da schließt sich ja auch der Kreis. Erik Meyer hat ja auch Peter Bosch erwähnt, als er meinte, ne, dass jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo wenig bis gar keine Zuschauer dabei sind, dass man die Trainer noch mehr hört, wie sie ihre Außenspieler anfeuern, dass sie mehr ins 1-gegen-1 gehen sollen. Also die Schule von Johann Cruyff sozusagen nacherzählen oder erleben oder erlebbar machen. Das passt ja perfekt.
Ich finde es erstaunlich, wie viel Einfluss ein Mann haben kann, der vor 35 Jahren oder noch länger den Weltfußball einfach mal auf den Kopf gestellt hat und heute damit immer noch mehr oder weniger Erfolg hat. Er nicht selber vielleicht, aber Pep Guardiola, viele andere Trainer, die sich da was abschauen, vor allem die holländische Schule. Also wirklich, ich muss sagen, als ich mich jetzt angefangen habe, darauf vorzubereiten, auf diese ganze Geschichte mit Johann Cruyff, wusste ich ein bisschen was über ihn, aber ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, weil das einfach nicht unsere Zeit ist. Aber ich bin schwer beeindruckt und werde vielleicht noch mehr lesen über ihn.
Ja, man kann vielleicht in Zukunft sagen, wenn Spieler aus dem System herausfallen, weil sie einfach nur blind über den Platz rennen, dass man immer sagen kann, naja, der hat den Cruyff auf der Schulter sitzen und, oder?
Den bösen Cruyff. Es gibt den guten Cruyff und den bösen Cruyff. Aber ich wollte jetzt auch vorhin, ich hoffe nicht, dass das falsch rübergekommen ist bei euch zu Hause oder hier am Tisch.
Bei mir auf jeden Fall.
Okay, egal, du weißt gar nicht, worum es geht. Ich wollte ihn jetzt, also dieses Vergleichen von irgendwelchen Weltklasse-Spielern oder Legenden, ich habe es jetzt vorhin mit Beckenbauer und Cruyff getan, das ist natürlich immer schwierig. Ich wollte einfach damit zum Ausdruck bringen, dass ich das einfach noch mal krasser finde, dass man eben nicht nur als Spieler dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, sondern eben auch als Trainer oder dann als technischer Direktor oder Berater oder wie auch immer, dass das ja, du hast es gerade selber gesagt, Mario, dass es bis heute noch andauert und wahrscheinlich auch die kommenden Jahre und Jahrzehnte noch andauern wird. Denn es gibt ja, Stichwort Tuchel, dann eben die Leute, die von Guardiola schwärmen und lernen und genauso gibt es die Leute, die von Tuchel schwärmen und lernen werden. Und so wird es immer so ein bisschen stille postmäßig, wird was dazukommen, wird was weggehen, aber irgendwie trifft man sich dann immer wieder bei Johann Cruyff.
Genau, er war der Anfang der großen Veränderung im Weltfußball, das kann man glaube ich sagen. So, das bringt mich gleich zur nächsten Frage an euch beiden. Was habt ihr von Johann Cruyff mitgenommen? Das fragen wir immer am Schluss und jetzt geht's dann langsam zu Ende mit dieser Folge. Deswegen, wie gefällt euch Johann Cruyff? Was ist das für ein Typ für euch?
Ja, ich finde, was ja in unseren Legendenfolgen sich immer wieder am Ende zeigt, dass wir im Fall Johann Cruyff, muss man im Vergleich zu Beckenbauer oder Pelé oder Pirlo, muss man einfach sagen, er hat natürlich, wie du schön eben nochmal zusammengefasst hast, einen ganzen Sport eigentlich revolutioniert. Und wir sehen bis heute in unterschiedlichster Ausprägung, dass Johann Cruyff, um das Bild nochmal zu nehmen, bei einigen Trainern immer noch auf der Schulter sitzt. Aber am Ende, und darauf will ich hinaus, ist es ja so, dass diese ganzen Legenden sich ja vor allem auch über ihre Persönlichkeit am Ende definieren und auch über ihre Persönlichkeit im Bewusstsein bleiben. Wenn Erik Meyer eben sagt, Johann Cruyff ist der größte Sportler, Fußballer seines Landes, dann liegt das eben auch daran, dass er vielleicht nicht so anpassungsfähig war, dass er vielleicht viel geraucht hat, dass er jemand war, der mit seiner Arroganz, mit seinem Selbstbewusstsein sehr viel gespielt hat. Und das ist etwas, was ich am Ende nach jeder unserer Legendenfolgen immer wieder beeindruckend finde, dass es am Ende das Gesamtpaket ist.
Ja, und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, WM 98, da waren die Niederlande nicht nur, dass sie damals schon dieses geniale quietsch-neon-orangene Trikot hatten, die hatten meiner Meinung nach auch das beste Team und es waren großartige Spieler, unter anderem eben Dennis Bergkamp, und ich kann mich noch dran erinnern, wie ich meinen Vater gefragt habe, warum, es kann doch nicht wahr sein, Holland ist so, oder die Niederlande, so ein kleines Land, wie kriegen die denn das immer wieder hin? Und dann hat mein Vater halt damals versucht, das mit Johann Cruyff zu argumentieren, und ich habe dann damals auch gedacht so, hä, aber der spielt doch gar nicht mehr, warum soll der denn jetzt hier, ja, aber jetzt, ne, wenn man sich das dann so anhört, das ist genial, wenn ein Land, ich meine, in Portugal ist es ähnlich, da gab es jetzt keinen Cruyff, sondern vielleicht ein, zwei andere, aber ich finde das immer genial, wie Länder, die eher kleiner sind und dadurch ein etwas begrenzteres Reservoir an Trainer, an Spielern haben, wie die das immer wieder hinbekommen, und hier ist eben ganz klar zu erkennen, woran das liegt. Nämlich eben an einer Person, die das am Ende irgendwie da hinbekommen hat, ein System drauf zu drücken, sozusagen eine Schablone, und alles tanzt nach seinem Kommando.
Und am Ende ist natürlich in den Niederlanden nicht nur der Fußball sehr groß und populär, es gibt ja auch sehr viele andere Sportarten, wo sie zur Weltspitze gehören. Wie du sagst, tatsächlich sehr, sehr beeindruckend.
Wahrscheinlich hätte Cruyff auch den Eisschnelllaufsport in den Niederlanden nochmal umkrempeln können. Ja. Ihm war alles zuzutrauen. So, jetzt ganz kurz zum Schluss. Wir können es leider nicht einspielen. Ihr könnt es auf den Shownotes natürlich angucken. Aber Freunde, es gibt noch was ganz Tolles von Johann Cruyff. Ein Lied. Es gibt ein Lied von Johann Cruyff. Es ist sozusagen auch da der holländische Franz Beckenbauer, der sowas Ähnliches gesungen hat wie Gute Freunde. Das Lied heißt Oi, Oi, Oi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen
Einfacher
habe.
Einfacher
Text. Oi, Oi, Oi. Und es war auf Platz 21 der Hitparade in Holland.
Stark.
Wir können es natürlich
nicht einspielen. Das 14 wäre schöner gewesen.
Aber ja, besser wäre es gewesen. Wir können es nicht einspielen wegen GEMA und so weiter, außer ihr überweist uns alle sehr viel Geld. Aber sonst geht einfach auf unsere Website und
wo wir könnt ihr es da anhören. Wo wir gerade beim Punkt sind, Olli. Hinten raus, unser allseits bekanntes Teasing.
Ja, soll ich jetzt deine IBAN hier durchgeben? Oder ja,
Spendenkonto.
Ja, genau, Spendenkonto, genau. SOS Hans, ja. Nein, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also ich finde es einfach genial, wie eine Person, ich habe es gerade schon, ich glaube, 12-mal gesagt, ein ganzes Land umkrempelt, eine Fußballnation irgendwie erstmal so richtig auf die Karte setzt, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Danke, Mario.
Vielen Dank.
Danke auch.
Mario total, quasi. Vielen, vielen Dank, Hans, dass du versucht hast, das richtig auszusprechen. Erik hat uns ja allen dann geholfen.
Ich glaube, dass Johann Cruyff neben Walter Frosch auf einer Wolke sitzend und rauchend sich totgelacht hat. So ein Amateur, denkt er sich.
In diesem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert uns bei Spotify, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Podcast of Star.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.